Das Institut für Sport und Sportwissenschaften hat im vergangenen Jahr eine Studie zu Menstruationszyklus und sportlicher Leistungsfähigkeit durchgeführt. Dazu wurden volljährige Sportlerinnen gesucht, die sich vor der Menopause befinden, nicht hormonell verhüten, einen regelmäßigen Zyklus haben und keine Erkrankungen haben, die den Zyklus beeinträchtigen. Und diese wurden als Versuchspersonen gesucht. Zunächst mal, wie lief die Suche?
Das war einfach. Also richtig gesagt, es ist eine Längsschnittstudie gewesen. 63 Personen konnten wir schließlich einschließen in das Projekt Menstruierende sportlich Aktive. Im Alter von 18 bis 37 Jahren haben wir dann tatsächlich auch gefunden. Und das sind Aushänge gewesen. Das haben wir bei uns am Sportinstitut rekrutiert, in der Psychologie rekrutiert, in den anderen Fachbereichen, aber auch städtischweit in den umliegenden Vereinen. Und vielleicht spielt die Frage auch so ein bisschen drauf an, ob es schwer war, Frauen zu finden, beziehungsweise menstruierende Personen, die da mitmachen wollen. Und das kann ich klar beneinen. Also ja, es ist ein aufwendiges Projekt gewesen, aber das hat schon auch für viel Interesse sozusagen gesorgt gehabt.
Das ist ja sehr erfreulich. Wie kam es denn zu der Studie?
Warum ist die Studie notwendig? Die Frage muss man sich ja immer stellen, gerade wenn sie aufwendig ist, auch für unsere Versuchsteilnehmenden. Und das ist ganz klar, das sogenannte Gender Data Gap, also die Datenlücke zu geschlechtsspezifischen Unterschieden, was gerade auch die Sportwissenschaft betrifft, beziehungsweise die sportwissenschaftliche Literatur. Das heißt, ein Großteil der klassischen Trainings- und Leistungsforschung wurde an Männern durchgeführt. Deshalb müssen wir eigentlich streng genommen sagen, dass viele Empfehlungen nur für Männer auch empirisch abgesichert sind. Und trotzdem sind daraus allgemeingültige Trainingsrichtlinien geworden, also auch für Frauen. Und dieses Mitmeinen von Frauen oder die fehlende systematische Untersuchung, das kann zwei Konsequenzen haben. Erstens erschwert es Sportlerinnen, das Potenzial voll auszuschöpfen. Und zweitens kann es im Extremfall gesundheitliche Risiken bergen. Und genau hier hat unsere Studie jetzt ansetzen wollen. Also wir wollten wissen, ob und wie sich sportliche Leistungsparameter tatsächlich über den Menstruationszyklus verändert.
Wir sind ja hier im Flinter-Morgenradio und halten uns natürlich auch vor Augen, dass die Dichotomie Mann-Frau halt schon länger auch ungenügend ist. Wie steht es denn mit nicht-binären Trans- und Interpersonen? Die haben ja auch einen Zyklus. Gab es da eine Beteiligung oder wie kann man die Menschen halt auch mit einbeziehen oder abbilden in so einer Studie?
Wir haben tatsächlich in der Ausschreibung nach menstruierenden Personen auch gesucht, also da nicht diese Binarität von Mann-Frau versucht aufzumachen. In der Untersuchung haben wir dann selber nach dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht gefragt, um da sozusagen auch die Selbstzuschreibung mit zu erfassen. Aber Einschlusskriterium ist gewesen eine regelmäßige Menstruation, völlig unabhängig davon, welches Label man sich selber gibt.
Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Gibt es denn schon welche oder Tendenzen vielleicht, die sich abgezeichnet haben?
Das ist noch nicht publiziert, aber wir haben es auch schon auf einer wissenschaftlichen Fachtagung präsentieren können, die Ergebnisse. Deswegen kann ich so ein bisschen auf das Zentrale eingehen. Das ist gar kein Problem. Ich muss wirklich sagen, überrascht hat mich der erste Befund, dass es kaum einen Einfluss der Zyklusphase auf unsere verschiedenen Leistungsparameter, also sportlichen Leistungsparameter gegeben hat. Also vielleicht nochmal kurz abgeholt, was haben wir untersucht? Wir haben uns die Maximalkraft der Beine angeschaut, in so einem sogenannten Leg Press. Wir haben uns die Handkraft angeschaut. Wir haben unsere Versuchspersonen planken lassen, also um sozusagen die Ganzkörperkraftausdauer zu überprüfen. Und wir haben sie den Kuppertest machen lassen. Das ist 12 Minuten im Ausdauerbereich laufen und schauen, wie weit man kommt. Plus Beweglichkeit. Also haben wir geschaut, wie hoch kann jemand greifen, beziehungsweise wie weit nach unten sozusagen sich auch beugen. Und was wir hier gesehen haben, nur bei der Beinkraft gab es tatsächlich einen Unterschied. Und zwar war die während der Menstruation etwas geringer. Für das Planken, also die Kraftausdauer, für den Ausdauerbereich, für die Beweglichkeit haben wir keine phasenabhängigen Unterschiede gefunden. Hat für uns auch bedeutet, okay, der Zyklus an sich scheint kein sehr starker Leistungsprädiktor jetzt auch zu sein. Was aber spannend ist, und dann würde es in der Analyse auch spannender, wir haben uns auch prämenstruelle Beschwerden angeschaut, also PMS. Und was sich hier gezeigt hat, ist, dass vor allem die sogenannten funktionellen Beschwerden, also wenn ich wirklich darunter auch leide und Einschränkungen bei bestimmten Funktionen erlebe, dass das mit einer geringen Kraftausdauer assoziiert gewesen ist. Das ging in die Richtung, wie wir es auch erwartet haben. Was entgegen unserer Erwartung gewesen ist, dass psychische Beschwerden oder menstruationsbedingte Beschwerden positiv mit der Ausdauerleistung im Kuppertest im Zusammenhang standen. Das war dann schon überraschend. Eine mögliche Erklärung, die wir dann hatten, war, dass Frauen mit stärkeren psychischen Symptomen oder menstruierende Personen mit stärkeren psychischen Symptomen möglicherweise kompensatorisch besonders fokussiert oder leistungsorientiert agieren. Das muss aber zukünftige Studien erklären.
Genau, was bedeutet das denn für die weitere Forschung?
Also was zum einen die Ergebnisse nahelegen, ist, dass zyklusbedingte Schwankungen der sportlichen Leistungsfähigkeit bei Breitensportlerinnen insgesamt eher gering ausgeprägt sind. Wenn sie auftreten, dann betrifft das vor allem die Menstruationsphase, Phasen mit ausgeprägten PMS-Beschwerden. Für Trainingssportpraxis, also natürlich ist noch viel, viel Forschung nötig. Ich würde mal zunächst auf Training und Praxis eingehen. Für die Trainingsplanung bedeutet das, dass so, also möglicherweise so ein starres, zyklusphasenbasiertes Training nach dem Motto, in der Ovulationsphase trainiert bitte alle Kraft, in der Lutealphase, also zweite Zyklushälfte, trainiert bitte alle Ausdauer. Ist das wissenschaftlich aktuell noch nicht gut abgesichert? Was die Daten eher zeigen oder unsere Daten ist, dass wir eher so einen symptomzentrierten Ansatz vornehmen sollten. Das heißt, subjektives Empfinden ernst nehmen, Beschwerden systematisch erfassen und dann die Trainingspläne individualisieren und personalisieren. Und für die Forschung, auch da haben wir ein paar Ideen, wie es weitergeht. Zum einen waren nicht jede menstruierende Person gleich in unserem Projekt, kam nicht überall dasselbe raus. Das heißt, wir wollen uns hier auch nochmal die Unterschiede genauer in den Fokus nehmen, Hormone mitzumessen, weil das auch eine Idee sein könnte, dass es vielleicht gar nicht so die Phase selbst ist, die den Unterschied macht, sondern das sogenannte hormonelle Milieu, also wie sieht es mit den weiblichen Geschlechtshormonen aus, Progesteron, Östrogen, die eventuell wichtiger sein könnten, als jetzt auf Einzelwerte zu schauen. Ja, und dann auch zu schauen, welche Folgen haben denn jetzt, selbst wenn es kleine Leistungsunterschiede sind, aber Leistungsunterschiede vielleicht auch, was Verletzungsprävention angeht. Aber hier stehen wir noch ganz am Anfang.
Jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium BMG den Startschuss für mehr Forschung zum Thema Frauengesundheit, so heißt es, auf deren Website gegeben. Also du hast es vorhin ja schon erwähnt, der sogenannte Medical Gender Gap ist leider immer noch relativ groß. Am 14. Januar hieß es dann dieses Jahr auf der Website des BMG, von heute an können sich Interessierte mit ihren Forschungsvorhaben um Mittel aus den insgesamt bis zu 10 Millionen Euro umfassenden Fördertöpfen bewerben. Für eine nachhaltige Verankerung der Versorgungsforschung zu Frauengesundheit in Deutschland ist eine Kapazitäts- und Strukturaufbau in der Forschung unerlässlich. Besser spät als nie?
Würde ich auch sagen, besser spät als nie. Vielleicht nochmal ganz wichtig, Gendermedizin bedeutet nicht, dass wir Männer und Frauen jetzt trennen, sondern es wirklich darum geht, Unterschiede systematisch zu erfassen, mit dem Ziel, beide besser zu versorgen. Wir haben einen Bereich, da wissen wir weniger zu frauenspezifischen Unterschieden, vielleicht auch Menstruationszyklus bedingten Unterschieden, aber auch genügend Bereiche, wo wir auch den männlichen Körper noch nicht gut verstanden haben, gerade in der Psychologie, Stichwort Essstörungen. Und ja, auch da gilt es nachzuforschen und zu justieren. Also von daher, Startschuss ist super. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Aber dass wir da viele Lücken haben, die es zu schließen gilt, ich glaube, da können wir uns einig sein. Vielleicht nochmal auf unser Projekt zurückkommen. Da wirklich mitzugeben, der Menstruationszyklus ist kein pauschales Leistungshindernis, auch wenn er vielleicht noch in der Tabuzone manchmal ist oder mit Scham besetzt ist. Ganz klar ist aber, dass individuelle Beschwerden relevant sind und ernst genommen werden müssen. Das heißt, die Zukunft, und da spreche ich jetzt als Sportpsychologin, liegt nicht in pauschalen Trainingsempfehlungen, Coachingempfehlungen für die Frau, sondern in personalisierten, evidenzbasierten Trainingsmodellen. Und genau das sollte auch unser moderne Kern sozusagen sein, geschlechtssensible Sport- und Trainingsempfehlungen zu geben.
Vielleicht, weil ja gerade auch Olympische Spiele sind, was müsste denn deiner Meinung nach in sowas, also in solchen Wettbewerben vielleicht auch generell umstrukturiert werden, also auch, dass vielleicht auch Cis-Männer davon profitieren können, damit es genau allen besser geht vielleicht?
Gut, das finde ich eine gute Frage. Das ist, jetzt ist natürlich der Leistungssport das klassisch binäre System, weil natürlich im gleichen Wettkampf zu kämpfen, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das bei den jetzt Olympischen Winterspielen nicht ausschließlich das Curling ist, wo Männer und Frauen in denselben Disziplinen antreten. Ich bin keine Sportsoziologin, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend, was auch so diese Geschlechtertrennung angeht und wie kann man da mehr zusammenkommen sozusagen auch. Aber was glaube ich klar ist, ist, ja, wir haben biologische Unterschiede, anatomische Unterschiede. Das sollte aber nicht überbetont werden auf der einen Seite oder pauschalisiert auf der anderen. Ein ebenso wichtiger Aspekt, den ich sehe, wo gerade auch ja mit der Medienpräsenz, die Olympischen Spiele, was auch so gesellschaftliche Rollen vielleicht angeht. Und da sehen wir schon auch Unterschiede, wonach weibliche Athletinnen sich auch häufiger einem doppelten Erwartungsdruck ausgesetzt sehen. Auf der einen Seite Leistung, auf der anderen Seite aber immer noch das feminine Auftreten. Wir wissen, dass Rollenbilder Bewältigungsstrategien beeinflussen, wie Stress wahrgenommen wird, wie mit Stress umgegangen wird. Wir haben den äußerlichen Bewertungsdruck, wenn Thema wie Körperbild, Selbstwahrnehmung, wir da vielleicht drauf schauen. Ja, also von daher, wir können da wirklich vom Hölzchen zum Stöckchen kommen in diesen Themen, aber was sie sind, sind spannend und wichtig. Und allein das drüber reden, führt hoffentlich dazu, dass menstruierende Personen, Frauen, welche Geschlechtszuschreibung auch immer, sich gesehen, gehört und dadurch auch empowered fühlen.